Wir haben hier wieder die Situation, dass Älteste von Israel zu Hesekiel kommen und sie möchten gerne Gottes Rat, Gottes Wort hören. Das haben wir schon mal erlebt. Mag man sich noch erinnern, in welchem Kapitel? 14. Ja, das war in Kapitel 14. Und wie hat Gott darauf reagiert?
Vers 4, so spricht der Herr Jehova: Jedermann aus dem Hause Israels, der seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt, den Anstoß stellt und zu den Propheten kommt, ich, Jehova, werde ihm demgemäß antworten, gemäß der Menge seiner Götzen.
Ja, was hieß das genau? Also wie war die Antwort, wie war die Reaktion Gottes?
Ich sehe darin schon Züchtigung oder Gericht.
Gut, also Sie haben eine Frage, Sie wollten Fragen stellen. Und was hat Gott gemacht?
Keine Antwort.
Keine Antwort. Das wird aus Vers 3 deutlicher. Liest das jemand? 14,3.
Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen und den Anstoß zu ihrer Schuld vor ihr Gesicht gestellt. Sollte ich mich etwa von ihnen befragen lassen?
Nein, natürlich nicht. Ja? Das ist eine rhetorische Frage. Sollte ich mich etwa befragen lassen? Nein. Und er hat ihnen keine Antwort gegeben, aber eine Gerichtsbotschaft. Ergeben, ja. Eine Gerichtsbotschaft, aber keine Antwort auf ihre Fragen. Und hier in Kapitel 20 dasselbe. Wir haben gesehen, zwar eine ganz lange Botschaft bekommen sie, aber nicht das, was sie hören wollten. Etwas anderes. Und Gott sagt ganz klar, nein, ich gebe keine Antwort. Also, was können wir daraus?
Aber in dem, was er sagt, ist im Grunde genommen Antwort genug.
Gut, das waren aber nicht Ihre Fragen.
Nein, gut, aber bevor Sie sich hier nicht drehen, nicht wenden, wird er keine Antwort geben.
Ja, ganz genau. Also, natürlich, er gibt Ihnen Antwort, indem er sogar eine Übersicht über die ganze Geschichte Israels bis zur Wiederkunft Christi in Herrlichkeit gibt. Das schon, aber eben nicht Ihre Fragen. Und einen allgemeinen Grundsatz können wir daraus ableiten. Nämlich?
Wenn wir in Sünde sind, antwortet Gott nicht.
Ja. Oder vielleicht, wenn wir in der Sünde leben, wenn wir Dinge in unserem Leben stehen lassen, von denen wir wissen, sie sind nicht recht und sie nicht ordnen vor Gott, dann müssen wir nicht damit rechnen, dass Gott zu uns spricht. Also Sünde, die man im Leben stehen lässt, ist ein wesentliches Hindernis, um überhaupt Gottes Wort wirklich aufnehmen und verstehen zu können. Gut, für den Ungläubigen gilt das ja schon prinzipiell nach 1. Korinther 2, Vers 14. Schlagen wir das mal auf. Erster Korinther 2, 14. Kann das jemand lesen?
Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche aber beurteilt alles, er selbst aber wird von niemand beurteilt.
Ja, also hier haben wir diesen Ausdruck, der natürliche Mensch oder wörtlich der seelische Mensch, das ist eine Bezeichnung für den nicht erneuerten Menschen. Im Gegensatz dann zu Kapitel 3, Vers 1, wo gesprochen wird über den Geistlichen. Das ist der Mensch, der sich nicht durch seine Seele leiten lässt, sondern durch Gottes Geist. Für den natürlichen Menschen gibt es in dem Sinn keine Möglichkeit, wirklich Gottes Wort verstehen zu können. Nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Und die Voraussetzung ist eben, dass der Mensch durch den Geist Gottes geleitet wird. Aber lesen wir weiter, Kapitel 3, 1. Korinther 3, 1 bis 2. Da haben wir nämlich noch eine dritte Gruppe Menschen. Lies mal.
Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christo. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermöget es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich.
Noch Vers 3.
Denn der Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise?
Ja. Also, die Geistlichen, das sind also nicht Pfarrer und Pastoren und so weiter, sondern der Ausdruck Geistliche bezeichnet jeden erlösten Menschen, der durch den Heiligen Geist geleitet wird. Also etwas ganz Normales im Alltag. Aber hier sagt Paulus, ihr seid keine Geistlichen, ihr Korinther, sondern Fleischliche. Das heißt, Menschen, die sich durch ihre eigenen bösen Regungen leiten lassen, obwohl sie keine natürlichen Menschen mehr sind. Also der natürliche Mensch ist ganz klar der nicht wiedergeborene, nicht erneuerte Mensch. Der Geistliche ist der erneuerte Mensch, der aber auch danach lebt, in einem neuen Leben, durch den Heiligen Geist. Der Fleischliche ist ein bekehrter Mensch, der sich aber üblicherweise durch seine bösen Regungen leiten lässt. Und Paulus sagt, da war es mir nicht möglich, euch richtige Nahrung zu geben. Nur Babynahrung. Das zeigt wieder das Prinzip, also wenn Dinge in unserem Leben sind, die nicht geordnet sind, dann ist das ein wesentliches Hindernis, um überhaupt Gottes Wort verstehen, begreifen zu können. Ist dazu noch etwas?
Ja, es fällt auf, dass die ja nicht einmal dazu kommen, ihre Fragen zu stellen. Soweit kommt es gar nicht.
Ja, Gott schneidet also schon vorher ab. Er gibt ihnen diese Botschaft, aber geht nicht auf sie ein. Aber die Botschaft selber ist beeindruckend, denn es gibt eine Übersicht über die Geschichte Israels von Ägypten an bis in die Endzeit. Und zwar lernen wir hier Dinge über Israel in Ägypten, die man aus den früheren Büchern gar nicht so klar gesehen hatte. Was hat überrascht in der Beschreibung in den Versen 5 bis 10? Da haben wir Israel in Ägypten.
Dass die Israeliten in Ägypten allem Anschein nach auch eine Art Reinigung unterworfen wurden, denn sie haben sich mit den Götzen Ägyptens unrein gemacht.
Ja, also das Überraschende ist, die haben offensichtlich im Götzendienst gelebt in Ägypten.
Ja.
Die hatten sich also der Kultur in Ägypten angepasst in jeder Hinsicht, auch religiös. Man denkt immer, wenn man so das Buch Exodus liest, der Auszug aus Ägypten, dass Israel damals eben als Sklavenvolk litt unter der Grausamkeit der Ägypter, aber gewissermaßen immer noch klar an dem Glauben an den einen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, festgehalten hatte. Aber das zeigt uns, die waren schon längst im tiefsten Götzendienst verfallen. Und das gibt uns eben auch die Erklärung, warum Israel in Ägypten unterdrückt wurde. Warum Gott diese grausame Sklaverei zugelassen hatte. Das war eine Zucht für den Götzendienst Israels. Das war nicht einfach nur so, sondern das war Gottes Zuchtroute über Israel, dass die Nachkommen der Patriarchen dem einen Gott den Rücken zugekehrt hatten. Aber gerade durch die Not in Ägypten haben sie begonnen, zu dem Gott der Väter zu schreien. Und in der Erscheinung im Dornbusch, 2. Mose 3, sagt Gott, ich habe gehört das Geschrei der Kinder Israel. Ich bin herabgekommen, um sie aus der Hand Ägyptens zu retten. Aber ohne die Zucht wäre Israel gar nicht dazu gekommen, eben um Hilfe und Befreiung zu rufen. Es zeigt uns noch etwas Zweites bei dem Gericht über Ägypten, über die Erstgeburt. Dass die Erstgeborenen Israels, die waren mitnichten besser als die Erstgeborenen Ägyptens. Dass sie verschont wurden, war reine Gnade. Und das macht uns das Passa noch viel deutlicher. Es war nicht irgendwie, dass eine Gerechtigkeit an ihnen gewesen wäre, die ihnen eben das Recht gegeben hätte, befreit und verschont zu bleiben. Nein, es war reine Gnade. Aber sie mussten Gottes Anweisung befolgen. Denn nämlich jede Familie, die nicht Blut von einem Lamm genommen hätte, an die Türpfosten gestrichen hätte, die hätte dann den Erstgeborenen verloren. Also, jede Familie in Israel musste das Mittel des Blutes, musste die Gnade Gottes in Anspruch nehmen und nur so konnten sie gerettet werden. Aber es wird uns hier ganz klar, sie waren nicht besser, sie hatten keine Gerechtigkeit in sich selbst. Und so war diese Befreiung reine Gnade Gottes. Aber Gott macht deutlich, dass also diese Dickköpfigkeit, diese Engstirnigkeit, dieser Götzendienst Israels, das hat nicht erst später begonnen, sondern das war schon der Ausgangspunkt. Aber Gott wollte sie durch die Befreiung, durch den Auszug aus Ägypten, durch die Erlösung, durch das Blut des Lammes, wollte er sie davon befreien. Und dann kommt eine neue Phase. Die Verse 11 bis 17 beschreiben die erste Generation. Man könnte sagen, die Exodus-Generation, die es alles miterlebt hatte.
Die in der Wüste dann umkommen muss.
Genau. Die erste Generation, die ja vollständig fällt in der Wüste, mit Ausnahme von
Aaron.
Nein, auch er stirbt noch vorher. 4. Mose 20. Kaleb und Josua, ja. Und selbst Mose stirbt ja vorher, nicht aus dem gleichen Grund, sondern wegen dem Felsen, den er geschlagen hatte, anstatt mit ihm zu reden. Gut, also die erste Generation war auch widerspenstig, hat sich gegen Gottes Gebote aufgelehnt und darum musste sie fallen. Aber warum hat Gott sie nicht vernichtet, diese Generation? Verdient hätte sie es.
Damit die Nationen nicht über Israel sagen, ja, euer Gott ist nicht besser, er kann euch gar nicht retten.
Ja. Also das Argument ist die Herrlichkeit Gottes. Ja. Nicht, weil sie irgendetwas verdient hätten, sondern die Herrlichkeit Gottes. Das gleiche Argument war ja schon, warum Gott Israel nicht in Ägypten vernichtet hatte. Das gleiche Argument in Vers 9. Aber ich handelte um meines Namens willen, auf dass er nicht entweiht würde vor den Augen der Nationen.
In meiner Übersetzung ist in Klammern immer eingefügt, gnädig, und zwar mehrfach. Aber ich handelte, Klammer auf, gnädig, Klammer zu, um meines Namens willen.
Ja.
Ist das eine absichtliche Einfügung oder ist die...
Ja gut, die bedeutet, das Handeln Gottes bedeutete verschonen. Also in dem Sinn, es war ein gnädiges Handeln. Aber der Grund für das Handeln ist mein Name, die Ehre Gottes. Und das Gleiche werden wir dann später finden in Hesekiel 36, warum Gott in der Endzeit Israel aus allen Völkern zurückführt ins Land der Väter. Das Argument ist auch um meines Namens willen. Wir können das gleich aufschlagen. Und zwar sieht man da, er wird sie zurückführen in unreinem Zustand. Wir lesen Hesekiel 36, 22 bis 24. Wer liest das?
Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, der Gott der Herr. Wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet.
Ja, also, es geht hier um die Herausführung aus allen Ländern, was sich ja erfüllt hat ab 1882, in diesen vielen Einwanderungswellen bis heute. Da sind Millionen zurückgekehrt aus allen 5 Kontinenten. Aber hat diese Rückführung etwas zu tun mit dem, dass Israel das verdient hat? Nein. Und manche sagen sich, ja, wieso sprecht ihr von einem auserwählten Volk und was habt ihr da eigentlich mit Israel? Die sind ja auch nicht besser als die anderen. Nein, es geht einfach darum, dass Gott seine Verheißung gegenüber den Erzvätern Abraham, Isaac und Jakob einhält. Und würde er Israel in der Zerstreuung lassen, dann würde das die Ehre Gottes in den Schmutz ziehen. Dass Gott also ein Volk auserwählt hat und er kann es nicht zum Ziel führen. Und darum, dass es einen Staat Israel gibt, das hängt zusammen mit der Ehre Gottes. Hängt nicht mit Verdienst zusammen. Es gibt dann Leute, die sagen, ja, und seht mal, wie viele leben so gottlos. 80% bezeichnen sich ja sowieso als nicht orthodox. Was habt ihr mit dem Volk? Nein, es ist ein Volk, das auserwählt ist, das aber sich durch die ganze Geschichte hindurch genauso verhalten hat wie alle anderen Völker. Nämlich gezeigt hat, dass wir verdorben sind durch die Sünde seit Adam. Die Verdorbenheit des Menschen wird gezeigt. Aber auf der anderen Seite Gottes Gnade, dass ihr trotz dem Problem der Sünde mit seinem Volk zum Ziel kommt. Und mit allen, die die Erlösung annehmen, zum Ziel kommt. Also um Gottes Namens willen. Und weiter eben interessant, sie kommen zurück, unrein, Vers 24, ich werde euch sammeln aus allen Ländern. Und erst dann kommt die Phase, Vers 25, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Das ist noch zukünftig. Diese Phase, das werden wir alles noch sehen, Hesekiel zeigt dieses Endprogramm ganz ausführlich, da kommen wir drauf zurück. Aber wichtig festzuhalten, sie kehren unrein zurück ins Land und dann werden sie erst gereinigt. Aber dass sie zurückkehren, ist die Erfüllung der Prophetie, weil Gott sich an seine Verheißungen hält und weil es um Gottes Ehre geht. Ja, also das steht da ganz auf der Linie mit hier mit Kapitel 20. Nun, was neu ist bei der ersten Generation, also Hesekiel 20, 11 bis 17, die hatten ja nach dem Auszug das Gesetz bekommen am Sinai. Das hatten sie in Ägypten noch nicht. Also in Ägypten ging es einfach mal um diesen Götzendienst und das sich abwenden von dem Gott der Väter. Aber jetzt hier wird der Vorwurf gemacht, Vers 11, und ich gab ihnen meine Satzungen und tat ihnen meine Rechte kund, durch welche der Mensch, wenn er sie tut, leben wird. Und da haben sie sich dagegen gesträubt. Warum hat Gott Israel ein Gesetz gegeben? Die Tora. Was hat er damit verfolgt? Ja?
Er wollte zeigen, dass der Mensch nicht fähig ist, die Gesetze so zu halten, also aus eigenen Werken, indem er die Gesetze so hält, wie Gott sie will, dass er sich die Erlösung dadurch nicht verdienen kann.
Jawohl. Also das Gesetz hatte Spiegelfunktion. Das Gesetz sollte ein Spiegel sein und Israel deutlich machen, dass sie gar nicht fähig sind, Gottes Anforderungen einzuhalten. Es soll also die Sündhaftigkeit der menschlichen Natur ganz deutlich ans Licht bringen. Und je ausführlicher eben die Gebote sind, wird deutlich, wie der Mensch in allen Bereichen sie bricht. Und dadurch kommt die Verdorbenheit der menschlichen Natur ans Licht. Das ist eine Bedeutung der Tora. Sie sollte ein Spiegel sein. Zweitens.
Dass ja. Man in eine bußfertige Haltung gebracht wird gegenüber Gott.
Ja, der Spiegel soll dazu führen, dass der Mensch sieht, ich brauche Erlösung. Und in diesem Sinn sagt Paulus in Galater 3, dass das Gesetz unser Pädagoge war auf Christus hin. Wir können das kurz aufschlagen. Galater 3. Vers 24.
Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christum hin, auf das wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Da aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister.
Jawohl. Also das Wort Zuchtmeister tönt sehr erschreckend. Im Griechischen steht das Wort Paidagogos. Pädagog, also Kindererzieher. Der Kindererzieher in der antiken Welt war üblicherweise bei den reichen Familien in Griechenland ein Sklave. Der hatte die Funktion, mit den Kindern zu spielen, den Kindern interessante Dinge beizubringen, sie auf dem Schulweg zu begleiten. Also nicht so etwas Erschreckendes, wie das Wort Zuchtmeister eigentlich suggerieren könnte. Der Pädagog auf Christus hin, durch dieses Projekt des Gesetzes der Tora ab dem Sinai, sollte während 1500 Jahren Israel deutlich gemacht werden, ihr braucht einen Erlöser. Der Spiegel macht das klar. Ihr braucht einen Erlöser und dadurch sollte eben auch die Sehnsucht nach dem Erlöser geweckt werden. Das wäre eine zweite Funktion des Gesetzes. Eine dritte.
Sie herauszuheben vor den anderen Völkern, die hatten ja keine Gesetze in dem Sinn.
Ja, also das Gesetz hat auch dazu geführt, dass Israel seine Identität erhalten konnte. Dadurch entstand keine Vermischung mit den anderen Völkern. Genau, die Tora wirkte gewissermaßen wie ein Zaun. Weiter.
Ja, und die Gesetze ist der Mensch eigentlich nicht lebensfähig. Also er braucht einfach Ordnungen, um überhaupt miteinander leben zu können.
Ganz genau. Als Gorbatschow nach Israel gekommen war, nach der Öffnung, hat man ihm dort gesagt, sie haben etwas Ähnliches gemacht wie Moses damals. Sie haben auch viele Völker in die Freiheit geführt. Aber sie haben es unterlassen, das zu tun, was Mose am Sinai getan hat. Er hat Israel die Tora gegeben. Und das ist das große Problem der Länder der ehemaligen Sowjetunion. Sie wissen nicht, was gut und was schlecht ist. Sie haben keine Weisung bekommen. Übrigens, das Wort Tora wird meistens übersetzt in den deutschen Übersetzungen mit Gesetz. Ist richtig. Es hat eigentlich einen Grundgedanken drin von Weisung. Tora kommt von Yara, das heißt den Finger ausstrecken, um eben zu lehren. Und darum hat Martin Buber das auch so schön übersetzt mit Weisung. Nicht wahr? Wenn wir Gesetz hören, dann denken wir sofort an gesetzlich. Und das hat einen ganz schlechten Klang. Aber wenn wir das Wort Gesetz hören, Tora, dann sollten wir denken an Weisung. Gott weist den richtigen Weg und insofern hat also das Gesetz durch die ganze Zeit hindurch die Bedeutung eines Riegels gehabt. Eines Riegels gegenüber der Sünde. Natürlich ist die Sündhaftigkeit des Menschen gerade offenbar geworden, aber trotzdem für das alltägliche Leben haben die Gesetze eben Riegel geschoben, dass der Mensch von Dingen abgehalten wurde, die er sonst getan hätte. Das ist ja auch mit unserer Gesetzgebung heute so. Das Gesetz richtet sich ja nicht. Das Schweizer Gesetz und das deutsche Gesetz richtet sich nicht an errettete Menschen, an solche, die von Gott erneuert sind, aber es wirkt auch beim natürlichen Menschen eben als ein Riegel. Ein Spiegel, ein Riegel und ein Siegel auch noch. Das Gesetz ist ein Siegel der göttlichen Heiligkeit. Denn durch die Tora können wir erkennen, wie Gott ist. Sein Wesen, seine Heiligkeit wird dadurch deutlich. Ein Spiegel, ein Riegel und ein Siegel. Und dann noch die weiteren Dinge, die wir bereits zusammengetragen haben. Es heißt hier, Hesekiel 20,11, durch welche der Mensch, wenn er sie tut, leben wird. Und das wurde wiederholt im Kapitel. Wie geht das? Wie kann man durch das Gesetz leben? Ja, erstens, wo war das im Gesetz verheißen? Zunächst mal, wo hat die Tora Leben verheißen beim Einhalten?
Dritte Mose 18,5.
Ja.
Als Hinweis.
Dritte Mose 18,5. Lesen Sie gerade, Herr Bauer.
Sekunde. 18,5. Und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr.
Ja, das ist die Verheißung der Tora. Sie verheißt Leben. Sie verheißt nicht da den Tod, sondern Leben, wer sie einhält. Ja, und in diesem Sinn muss man übrigens auch diese theologische Diskussion sehen in Lukas, schlagen wir das gleich auf, Lukas 10. Vers 25 bis 28.
Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erwerben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben.
Ja, das überrascht doch. Also theoretische Frage beim Gesetzlehrer: Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und der Herr sagt: Ja, was steht im Gesetz? Und er weiß die Antwort. Er nimmt gerade die beiden Gebote, 5. Mose 6, Vers 5, das Glaubensbekenntnis, und 3. Mose 19, 18, den Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist die Zusammenfassung der ganzen Tora. Das Verhalten gegenüber Gott, ihn lieben aus ganzem Herzen, das Verhalten gegenüber den Mitmenschen, ihn lieben wie sich selbst. Tue dies und du wirst leben. Warum hat der Herr nicht geantwortet mit, in Vorwegnahme, sagen wir, mit Römer 3, Vers 23? Es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Er hat nicht diese Antwort gegeben. Er hat ihm gesagt: Tu es.
Und du bist. Jesus ja noch nicht da war. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine Herausforderung sein sollte. Und dass sie dann sehen, wir schaffen es nicht jetzt. Was hilft uns?
Die Frage. Ganz genau. Er wollte ihn dazu zwingen, mit dieser Ironie: Tue dies und du wirst leben. Ja. Und ich meine, 1500 Jahre sind vergangen und kein einziger hat überlebt. Sie sind ja alle gestorben. Keine Generation hat überlebt. Wir haben gesehen, was geschehen ist mit der ersten Generation nach dem Auszug, aber es ging so mit allen weiteren. Keine hat überlebt. Und der Herr sagt 1500 Jahre später: Tue dies und du wirst leben. Und als Gesetzlehrer, heißt es dann, wollte er sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Das ist ja der gute Trick, oder? Wenn man eine Bibelstelle hat, wo man weiß, was man zu tun hat, und dann sagt man sich: Ja, wie soll man diese Stelle interpretieren? Ja? Wie muss man das auslegen? Ja? Das ist die Ausrede, wenn etwas eigentlich klar ist. Und er wüsste genau, was das heißt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, wie soll man das auslegen? Das ist das Problem, meinte er. Und dann kommt das Gleichnis mit dem barmherzigen Samariter. Ein Mensch geht von Jerusalem nach Jericho, fällt unter die Räuber, wird halb tot geschlagen. Und dann kommt ein Priester vorbei, sieht ihn, hilft nicht und geht weg. Dann ein Levit, ein Tempeldiener, das Gleiche. Da kommt ein Samariter. Das waren ja diese abgelehnten Menschen aus der Westbank. Und er war auf der Reise, kommt da vorbei, innerlich bewegt, pflegt ihn, Öl und Wein drauf, bringt ihn in eine Herberge, gibt dem Wirten Geld, er soll noch weiter für ihn sorgen und sagt, wenn das, was ich sonst noch bezahlen muss, das bezahle ich, sobald ich dann wieder zurückkomme. Und der Herr sagt dann, Vers 36, wer von diesen dreien dünkt dich der Nächste gewesen zu sein, von dem, der unter die Räuber gefallen war? Wer war der Nächste? Der Samariter. Und die Frage des Gesetzeslehrers war ja, und wer ist mein Nächster? Mein Nächster ist der Samariter.
Aber es war doch so, dass der Pharisäer wie der Levit sich völlig verunreinigt hätten, wenn sie hingegangen wären.
Ja, wenn er ganz tot gewesen wäre.
Das konnten sie ja von da aus nicht sehen.
Also ja klar, also das, die haben, um sich rituell nicht zu verunreinigen, ja. Und Berührung mit dem Tod ist das Schlimmste, da dauert die Reinigung eine ganze Woche mit der Asche der roten jungen Kuh. Also, die wollten sich eine Woche sparen. Sind vorbei, haben nichts geholfen. Und der verhasste Samariter kommt, nun ist es so, in Johannes 8 war der Ausdruck Samariter ein Schimpfwort gegenüber dem Herrn Jesus. Sie sagen, du bist ein Samariter. So wird er dort gelästert auf dem Tempelplatz. Und nun, der Herr Jesus erzählt diese Geschichte, mit dem Samariter meint er sich selbst. Und er sagt, wer war der Nächste? Der Samariter. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Warum liebte der Gesetzeslehrer ihn nicht, sondern lehnte ihn ab? Und noch mehr, wer war er? Wenn Christus der Samariter ist, wer war der Gesetzeslehrer?
Der Halbtote.
Der Halbtote, ja. Der sich selber nicht mehr helfen konnte. Mhm. Und auch das Gesetz half nichts. Der Priester ging weg, der Levit ging weg. Auch das Gesetz konnte ihn nicht retten. Und damit zeigt der Jesus bereits durch dieses Gleichnis, dass es eben Rettung letztlich nur durch Gnade gibt. Indem er die Hilfe dieses Verhassten annehmen muss. Wobei, es ist noch ein Wortspiel drin. Samariter kommt von einem hebräischen Wort Shamar. Gut, es geht ja zurück auf die Stadt Samaria, Shomron. Und Shomron kommt von der Wurzel Shamar, das heißt beobachten, einhalten. Das ist das typische Wort, das 50 Mal etwa vorkommt in 5. Buch Mose. Immer wenn es heißt, ihr sollt beobachten, meine Gesetze, meine Gebote, steht das Wort Shamar. Der Samariter ist eigentlich der Beobachter des Gesetzes. Die heutigen Samariter verstehen das übrigens immer noch so. Sie sagen, wir sind die Richtigen, wir halten das Richtige im Gesetz und nicht die Juden. Aber heute noch ist diese Rivalität da. Gut, aber der Herr Jesus ist gewissermaßen dieser Samariter, der Einzige, der in seinem ganzen Leben die Tora eingehalten hat. Und der auch sagen konnte in Matthäus 5, Vers 17, meinet nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, zu erfüllen. Das heißt, in seiner ganzen Fülle darzustellen. Aber nur er war in der Lage, eben zu retten, durch Wein und Öl. Wein weist hin auf das Blut Jesu, das Öl auf den Heiligen Geist. Und dann die Herberge weist hin auf die Gemeinde, die am Pfingsttag entstehen sollte. Da sollen die Halbtotgeschlagenen gesund gepflegt werden. Und es besteht die Verheißung, dass der Samariter wieder zurückkommt. Die Wiederkunft Christi. Und der Herr Jesus sagt in Offenbarung 22, ich komme bald, um meinen Lohn mit mir, um meinem jeden zu vergelten. Und er sagt, ich werde dir bezahlen, was ich noch bezahlen muss für die Pflege. Also, wenn wir so diese Brücke machen, sehen wir die heilsgeschichtliche Bedeutung, wenn es hier in Hesekiel heißt, durch welche der Mensch, wenn er sie tut, leben wird. Das wäre der Fall gewesen, wenn der Mensch nicht gefallen wäre. Aber das Gesetz war gewissermaßen da, um zu zeigen, das Gesetz, obwohl die Weisung so gut ist, kann kein Leben vermitteln an Menschen, die unter dem Fluch der Sünde stehen. Nun, das ist also deutlich geworden bei der ersten Generation, und darum habe ich jetzt Lukas 10 herzugezogen, auch bei der letzten Generation vor der Kreuzigung. Ja, wer wollte noch was sagen?
Das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht.
Genau. Das ist die Aussage von Hebräer 7. Aber nicht, weil das Gesetz schlecht war, sondern Römer 8, Die Tora ist etwas Wunderbares und die bleibt wunderbar. Römer 8, Vers 3. Ja, also es geht mir vor allem um die Aussage, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Das Gesetz konnte den Menschen nicht retten, es war ihm unmöglich, aber eben weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das Fleisch bezeichnet im Neuen Testament hier die verdorbene sündige Natur, die wir von Adam ererbt haben und die wir spüren als Verlangen zum Negativen hin, als Zug zum Bösen hin. Das Gesetz war durch das Fleisch kraftlos. Also nicht das Gesetz war schlecht, sondern das Material, mit dem es zu tun hatte, war völlig unbrauchbar. Es war so, wie wenn man Michelangelo einen Kieshaufen gegeben hätte und gesagt hätte, mach daraus einen Mose. Dann sagt er, kann ich nichts anfangen. Also mit solchem Material arbeitet man nicht. Ich brauche einen rechten Felsen. Dann kann ich einen Mose draus schlagen. Also, man zweifelt dann natürlich nicht an dem Können von Michelangelo. Das Können ist da, aber das Material taugt nichts. Und so ist es auch, das Gesetz ist ein vollkommenes Gesetz, aber das Material, auf das es bezogen wurde, das taugte zu gar nichts. Und darum, weil das Gesetz eben nicht retten konnte, es war durch das Fleisch kraftlos, tat Gott die Rettung, indem er seinen Sohn sandte als Retter. Gut, noch etwas. In diesen Versen haben wir das Land Israel immer wieder bezeichnet als das Land der Zierde. Sehen wir das in Vers 6 am Schluss. Die Zierde ist es von allen Ländern. Vers 15, die Zierde ist es von allen Ländern. Ja, das kann jeder Israelreisende bestätigen. Es ist die Zierde von allen Ländern. Aber es wird in beiden Fällen wird hier gesagt, es sei ein Land, das von Milch und Honig fließt. Was bedeutet eigentlich dieser Ausdruck?
Fruchtbar.
Ja, aber wer sagt das schon von der Schweiz? Ein Land, das von Milch und Honig fließt.
Schokolade.
Wie? Nix. Ja. Das sagt doch niemand, oder? Woher kommt die Ausdrucksweise? Wir würden doch das ganz anders ausdrücken. Ein fruchtbares Land. Aber ich meine, ist das ein Bienenland, wo man auf Schritt und Tritt gestochen wird? Ein Land, das von Milch und Honig fließt. Was bedeutet das?
Datteln.
Das beziehen wir auf worauf?
Honig.
Auf Honig? Der Honig, hebräisch Dwasch, muss gar nicht unbedingt Bienenhonig bezeichnen. Kann es. Aber nicht unbedingt. Auch Fruchtsäfte werden als Honig bezeichnet im Hebräischen. Und wenn es geht um Milch, das alte Israel hat ja nicht groß Rindviehzucht betrieben. Zum Teil im Golan, das war ideal dort. Aber in Basan. Aber sonst hauptsächlich Kleinviehzucht. Ziegen und Schafe. Und wo hat man die Zucht?
In
der Wüste, in der judäischen Wüste. Die judäische Wüste ist das ideale Gebiet für Kleinviehzucht. Im Winter wird sie sogar grün. Wir haben das gerade vor kurzem gesehen. Die Wüste blüht, ganze Blumenteppiche in der judäischen Wüste und eben Gras genügend. Das ist der Ort, wo man die Milchzucht macht. Und im übrigen Gebiet, da hat man eben Ackerbau betrieben. Datteln und so weiter. Also eben diese Fruchtsäfte hat man dort kultivieren können. Im Nahen Osten ist es ganz wichtig, dass man die Kleinviehzucht und Ackerzucht total trennt. Warum?
Das Kleinvieh alles abfrisst.
Ja, das Kleinvieh macht ja die Grasnarbe kaputt und so kann fruchtbares Ackerland im Nahen Osten in der Kürze zu einer Wüste, in eine Wüste verwandelt werden. Was ja auch geschehen ist. Gott hat ja vorausgesagt durch Mose, wenn er Israel zerstreut in alle Länder, wird das Land eine Wüste werden. Und da sind im 7. Jahrhundert die Araber gekommen und die haben den Ackerbau nicht so geliebt, sondern sie haben mit ihren Schafen und Ziegen alles abfressen lassen, sodass sich große Landstriche dadurch in eine Wüste verwandelt haben. Das war ab der islamischen Zeit. Nun, eben um zu zeigen, es ist ganz wichtig, dass es getrennt wird, diese beiden Bereiche. Die Wüste, die judäische Wüste, war also ideal für die Kleinviehzucht und der Rest für den Ackerbau. Und so ist das Land Israel so konzipiert, dass man nicht in Versuchung kommt, diese beiden Bereiche miteinander zu vermischen. Denn das hätte eine ökologische Katastrophe gebracht. Aber das Land war so wunderbar konzipiert für diese beiden lebensnotwendigen Bereiche, aber dass man ganz klar die Trennlinie ziehen konnte. Es ist die Zierde von allen Ländern und natürlicherweise so konzipiert, dass es ein Land von Milch, judäische Wüste, und Honig, das übrige fruchtbare Ackerland, war.
Ist das diese Kombination zum ersten Mal erwähnt? Ich hatte hier die Verweisung auf 2. Mose Kapitel 3, Vers 8.
Ja.
Ist das das erste Mal?
Das erste Mal, wo Gott im Dornbusch Mose verheißt, ein Land, Eretz Zvat Chalav Udvash, ein Land, das fließt von Milch und Honig. Ja. Gut, also wir machen jetzt eine Pause, 20 Minuten. Ja, wir sind stehen geblieben bei der ersten Generation nach dem Auszug aus Ägypten. Und nun ab Vers 18, Ezechiel 20 ab Vers 18, kommt die zweite Generation. Und ich sprach zu ihren Kindern in der Wüste. Die zweite Generation war also eine neue Chance. Aber es ging genau gleich. Auch diese Generation hat sich aufgelehnt. Und dadurch wird auch bewiesen, dass die sündhafte Verdorbenheit des Menschen von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und das ist ganz wichtig, vielleicht ist uns das sehr vertraut, weil der Römerbrief das ja ausdrücklich lehrt, in Römer 5, Vers 12, das ist das Thema, das Lehrstück der Erbsünde, das ist ja nicht eine geerbte Tat, eine geerbte Schuld, sondern eine ererbte sündige Natur. Im Judentum wird diese Lehre abgelehnt. Im Judentum wird auch heute noch im rabbinischen Judentum behauptet, der Mensch hat einen Drang zum Bösen und einen Drang zum Guten. Gewissermaßen ist der Mensch, könnte der Mensch auch gut sein, wenn er nur will. Und wenn wir denken, in der Psychologie ist dann natürlich noch viel weiter gegangen. Da sagt man, der Mensch hat einen guten Kern. Und das hängt ja sehr stark zusammen mit der Psychologie von Sigmund Freud. Und das war ein gottloser Jude. Und wenn wir denken, wie dieses Denken, das Denken unserer Gesellschaft heute durchsäuert und verseucht hat, ist unglaublich. Aber das ist ein Bruch mit dem, was Gott uns in seinem Wort lehrt und was auch das Alte Testament eben bereits lehrt. Gerade mit diesem Anschauungsunterricht von Ezechiel 20, es geht von einer Generation bis zur anderen und der Prophet geht auch bis zur letzten Generation Israels, dann in der messianischen Zeit. Und es wird deutlich, es wird nie besser. Es kommt nicht plötzlich einmal die gute Generation, wo sich das Gute im Menschen plötzlich entfalten könnte. Wo wird die Erbsünde im Alten Testament ganz
Psalm 50.
deutlich gelehrt? Psalm 50.
In Frieden, in
51, ja. Das ist Davids Bußpsalm nach dem Ehebruch mit Bathseba.
51,5.
Jawohl, 51,5 oder in anderen Übersetzungen ist es 6. Bitte.
Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter.
Jawohl. Und 58,3 beziehungsweise 4.
Abgewichen sind die Gesetzlosen von Mutterschoße an. Es irren von Mutterleibe an die Lügenredner.
Jawohl. Also noch ein zweites alttestamentliches Zeugnis. Ja?
Aber es gibt doch, wenn Könige aufgezählt werden, und er tat, was dem Herrn gefiel, und dann der nächste, er tat, was Gott dem Herrn missfiel. Also es gab doch welche, die das taten, die, was dem Herrn gefiel.
Ja, aber woher kommt das Gute?
Vom Herrn.
Ja, und das waren Bekehrte. Ein Josia, ein Hiskia, das waren Könige, die haben sich bekehrt. Also nicht in ihrer Natur steckt das Gute und die Möglichkeit, das zu tun, was Gott gefällt, sondern sie mussten durch Buße und Glauben erneuert werden. Und das war schon im Alten Testament da. Das Prinzip Buße und Glaube, das ist nicht ein neutestamentliches Prinzip, sondern das zieht sich von Anfang an durch. Aber man muss eben Israel immer klar vor sich sehen wie eine Staatskirche. Jeder gehört dazu von Geburt an. Nicht durch Bekehrung, sondern durch Geburt. Und so war das eben beim Auszug aus Ägypten. Der größte Teil war gar nicht bekehrt. Das ist man sich oft nicht bewusst. Man denkt, da zieht ein bekehrtes Volk aus Ägypten aus. Das ist nicht so. Und 1. Korinther 10 sagt sogar ausdrücklich, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Gefallen. Und sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Also man muss sich das vorstellen wie eine Staatskirche. In einer Staatskirche gehört man dazu durch Geburt und nicht durch Bekehrung. Und das Gesetz richtet sich eben an solche Menschen, die sich einfach dazu bekennen. Und in der Staatskirche ist das so. Dann nach einigen Jahren gibt es Menschen, die bekehren sich. Als Kinder oder als Jugendliche oder als Erwachsene. Und viele bekehren sich gar nie. Und so war das mit Israel. Erst im Neuen Testament, das Gemeindekonzept im Neuen Testament ist eine Gemeinde der Gläubigen. Also das Staatskirchenprinzip, das finden wir nicht im Neuen Testament. Das ist eigentlich eine Nachempfindung von dem, was wir im Alten Testament hatten mit Israel. Aber das Konzept im Neuen Testament ist eine Gemeinde, Gemeinde der Gläubigen, die besteht aus denen, die zum Glauben gekommen sind. Aber für einen Juden und auch für einen Moslem, denn Moslem wird man ja auch durch Geburt, ist das sehr schwierig, das Christentum so zu sehen, dass eigentlich die wahren Christen nur die sind, die sich als in im verantwortlichen Alter bekehrt haben. Für sie ist jeder, der darin geboren ist, ist auch ein Christ. Und wenn der in der Sünde lebt und in der Unmoral, dann sagen sie, schaut mal, die Christen sind so unmoralisch. Und wir müssen uns Mühe geben, ihnen zu zeigen, ja, eigentlich nach der Bibel ist ein Christ erst dann ein Christ, wenn er sich wirklich in einer bewussten Entscheidung und Bekehrung Jesus Christus übergibt und sein Leben aufräumt. Das ist ein Christ. Und wer einfach hineingeboren ist oder als Kind getauft ist, das ist nicht das eigentliche Christentum. Aber das können Sie nicht verstehen. Da haben Sie Mühe. Auch Juden haben eben Mühe, das zu verstehen. Aber wir müssen ihnen versuchen, das zu erklären. Und wir auf der anderen Seite, wir haben Mühe, manchmal zu verstehen, wie das mit Israel war. Wir denken, das war ein Volk von Gläubigen. Nein, das war einfach ein Volk und viele waren gottlos, ungläubig. Und manche daraus haben sich bekehrt. Und so eben diese vorbildlichen Könige Und die haben die Freude des Heils schon in alttestamentlicher Zeit erleben können. Gut, jetzt zu der zweiten Generation. Da finden wir einen ganz, ganz schwierigen Vers.
25.
Ja, genau. Lies Vers 24 schon.
Weil sie meine Rechte nicht taten und meine Satzungen verwarfen und meine Sabbate entweihten und ihre Augen hinter den Götzen ihrer Väter her waren. Also die Hälfte vergessen. Deswegen wurden sie zersprengt. Ne?
Ja.
Und auch ich gab ihnen Satzungen, die nicht gut waren, und Rechte, durch welche sie nicht leben konnten. Und ich verunreinigte sie durch ihre Gaben, indem sie alles, was die Mutter bricht, durch das Feuer gehen ließen. Auf dass ich sie verwüstete, damit sie wissen möchten, dass ich der Herr bin.
Ja, wer hat eine Erklärung zu diesem schwierigen Auslegungsproblem?
Kann man das so sehen, wie es in Römer steht? Er hat sie dahin gegeben.
Schlagen wir das auf. Römer 1, da geht es im Zusammenhang um die Heidenvölker, die von Noah her den einen Gott gekannt hatten, aber sich im Lauf der Zeit von ihm abgewandt haben. Anstatt den Schöpfergott zu verehren, haben sie begonnen, die Schöpfung, und wir würden heute sagen, kosmische Kräfte in der Natur zu verehren. Und da heißt es, Römer 1, Vers, ja, wir können vielleicht schon 21 von 21 hier lesen. Wer liest?
Denn obschon sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott gepriesen und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in eitlen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild vom vergänglichen Menschen, von Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat sie auch Gott dahingegeben in die Gelüste ihrer Herzen, zur Unreinheit, dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf mehr Ehre und Dienst erwiesen als dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen.
Noch weiter.
Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Gebrauch vertauscht mit dem Widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen.
Jawohl. Und dann noch Vers 28.
Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung gewürdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, im unwürdigen Sinn zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit.
Und so weiter. Und dann kommt eine ganze Liste, wo das detailliert dargelegt wird. Wir haben also dreimal den Ausdruck gefunden, Gott hat dahingegeben. Vers 24, 26 und 28. Als ein Gericht über die Gottlosigkeit und das sich Abwenden von Gott wurden sie in die Unmoral, wurde gewissermaßen die Schranken, die Barrieren in die Unmoral aufgehoben. Und das Gleiche ist nun hier in Hesekiel 20. Weil Israel die Tora bekommen hatte, aber sie wollten das nicht tun, haben sich dagegen aufgelehnt, wie das Vers 24 sagt. Darum hat dann Gott ihnen hat er sie dahingegeben in götzendienerische Gesetze. Also diese ich gab ihnen Satzungen, die nicht gut waren, das sind nicht die Satzungen vom Sinai, sondern das sind diese Satzungen des Götzendienstes. Denn jede Religion, jeder Götzendienst hat auch eigene Gesetze. Und da hat er sie hineingelassen, und zwar bis in den Moloch-Kult. Das, was hier steht, indem sie alles, was die Mutter bricht, also der Ausdruck, die Mutter bricht, das heißt gebiert. Ja? Das ist der Durchbruch durch den Geburtskanal. all was die Mutter bricht, durch das Feuer gehen ließen. Der Moloch-Kult verlangt, dass man Kleinkinder opfert. Die werden, es kann sein, dass man sie zuerst geschlachtet hat und dann in den Schnabel, das ist ein metallener Gott, den man innen aufgeheizt hat, in den glühenden Schnabel hat man sie hineingeworfen. Und so haben die Kinder verglühen lassen. Also ein Kindermord en masse. Und da gab es natürlich bestimmte Gesetze da in Verbindung. Aber Gott hat Israel, weil sie seine Gesetze nicht wollten, hat er sie in solche unmoralischen und perversen götzendienerische Gesetze hineinfallen lassen. Das hat höchste Aktualität für uns heute. Denn die ganze Gesetzgebung, die heute verändert wird im Blick auf Abtreibung, im Blick auf homosexuellen Ehen und so weiter, das sind Gesetze, die nicht gut sind, durch die der Mensch nicht leben kann. Und Gott lässt unsere Kultur da hineinfallen, weil sie seine göttlichen Gebote verwerfen. Also, dass wir eine solche Gesetzgebung haben und noch mehr bekommen, das ist ein göttliches Gericht. Bereits das ist göttliches Gerichtshandeln. Wir denken immer, das Gericht ist erst dann, wenn die Kultur im Krieg zerstört wird. Das ist es auch. Das kommt auch noch. Wir denken an die Offenbarung. Aber bereits das, was wir jetzt haben, ist göttliches Gericht. Gott lässt die Menschen gehen, weil wenn sie nicht wollen, dann sollen sie. Und das Gegenteil dazu ist das Vaterunser. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist der Punkt. Eben lass uns nicht in diese Dinge hineinfallen. Der Erlöste betet so. Also wir sehen, wie aktuell das für uns ist. Und gerade in Verbindung mit dem Moloch-Kult können wir natürlich die Parallele zur Abtreibung machen. Sehr direkt, denn es geht ja auch da um, es ist ein Zins, ein Tribut an die pervers ausgelebte Lust.
Ich habe da eine Frage noch. Da heißt es, und auch ich gab Ihnen Satzungen, die nicht gut waren und Rechte. Frage, gibt Gott das oder lässt Gott das nur zu?
Ja, es ist so, an vielen Stellen wird das ganz direkt gesagt, dass Gott das tut. Natürlich, das geschieht so, wie in Hiob 1. Satan sagt zu Gott, ja, dieser Hiob ist nur so fromm, weil es ihm so gut geht. Und dann sagt Gott, gut, er ist in deine Hand gegeben. Aber taste sein Leben nicht an. Und dann verliert er ja all sein Hab und Gut. Bei der nächsten Sitzung kommt es auf Hiobs Gesundheit und Gott sagt, ja, du darfst, aber bis auf sein Leben. Und in dem Sinn lässt Gott das Böse zu, indem er es erlaubt. Das Böse kann nicht sich mehr entfalten, als was Gott ganz klar befiehlt, zulässt. Aber die Bibel drückt das oft so aus, dass Gott das tut. Natürlich, es geht immer darüber, dass er das Böse zulässt. Gott kann man nie mit dem Bösen in Verbindung bringen. Denn Gott bleibt immer gerecht. Und da müssen wir besonders denken an 1. Johannes 1, Vers 5. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Also, das ist etwas, was wir ganz klar festhalten müssen. In seiner Regierung, in seinen Regierungswegen, die Gott geht mit der Menschheit, er selber bleibt immer von der Sünde ausgeschlossen. Aber wir lesen in Verbindung mit Saul, ein böser Geist von Gott ängstigte ihn. Oder wir lesen vom Antichristen in 2. Thessalonicher 2, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie gerettet würden. Aber es ist aktiv. Gott sendet. Ja? Ganz genau. Das ist genau auf dieser gleichen Ebene. Aber wie es geht darüber, über die Zulassung. Gott heißt das Böse nie gut. Aber letztlich muss das Böse in dem Rahmen, wie es sich entfalten darf, muss letztlich auch wieder zur Ehre Gottes dienen. Das ist Gottes Souveränität. Und das lernen wir sehr schön aus Hesekiel. Eben das alles, es geht letztlich um die Ehre Gottes.
Herr Brösche, da lesen wir von so viel Götzendienst hier. Und wir wissen, wir sind ja nicht besser. Und wenn wir im 1. Johannesbrief lesen, Kapitel 5, der letzte Vers, wo Johannes außerirdischer Kinder, hütet euch vor den Götzen. Wir stehen vielleicht mehr in Gefahr, in diesen Götzen, in den modernen Götzen drin zu sein, als wir es erkennen.
Ja. Das ist so, das ist die Aktualität dieser Verse. Aber wir haben ja diesen versteckten Götzendienst, wo wir schon recht bald eben etwas oder eine Sache oder eine Person mehr Platz geben, mehr Ehre in unserem Leben als Gott. Das ist bereits Götzendienst. Und dann haben wir aber auch den ausgesprochenen Götzendienst, wo es wirklich geht um die Verehrung anderer Götter. Und wenn wir das natürlich übertragen, wieder Israel als ein Modell für die Christenheit, und in der Christenheit ist der größte Teil nicht bekehrt, dann sehen wir, wie das heute ganz konkret so ist mit dem faktischen Götzendienst. Wir denken, dass Esoterik heute allein in der kleinen Schweiz ein Milliardenmarkt ist. Dann zeigt das, wie götzendienerisch unsere Gesellschaft heute ganz faktisch auf der gleichen Ebene wie da geworden ist. Ja, und dann ab Vers 27 bis 29, da finden wir die erste Generation oder die Generation, die das Land Kanaan eingenommen hat. Und hier wird gesagt, auch da haben sie gottlos gehandelt. Was ist das große Problem hier?
Sie haben auf hohen Hügeln und an jedem dicht belaubten Baum Schlachtopfer gebracht.
Jawohl. Das ist nur neu, ja? Das war nicht in der Wüste. Das ist im Land. Ja. Hier haben wir das Wort Bama. Sieht man ja. Das in Vers 29, ja? Das ist der Fachausdruck für die Höhenkultorte. Die Kanaaniter haben das schon gepflegt. Auf den Hügeln, da hat man ja normalerweise die Tennen gehabt. Die Tennen sind flachgestampfte, runde Bezirke, eingemauert. Und da hat man die Gerste und den Weizen eben ausgesondert von der Spreu. Diese Tennen hat man meistens gerade unterhalb von einer Bergspitze hat man die gehabt. Und da geht es ja um die Fruchtbarkeit des Landes. Und die Kanaaniter haben, um die Fruchtbarkeit zu fördern, haben sie Fruchtbarkeitskulte entwickelt. Ganz perverse mit Prostitution, wo sie meinten, dadurch können sie ihre Fruchtbarkeitsgötter provozieren, Fruchtbarkeit im nächsten Jahr für den Boden zu bewirken. Und so waren also diese Orte der Tennen wurden zugleich religiöse Zentren des Götzendienstes. Israel in der Wüste hat ja mit Ackerbau und mit diesem Aspekt gar nichts zu tun. Sie waren ein Volk von Kleinviehhirten. Schafe und Ziegen haben sie aus Ägypten mitgenommen. Durch diesen Wechsel von der Wüste ins Land gab es eine ganz kritische Phase. Denn jetzt musste Israel auch beginnen mit Ackerbau. Und da war es nötig, weil das Land Kanaan vom Regen abhängig ist, auf Gott zu vertrauen. Darum war es also kritisch, dass sie an diesem Punkt, anstatt auf den Gott der Väter zu vertrauen, in diese perversen Kulte der Kanaaniter fallen würden. Und darum hatte Gott auch gewarnt, ihr müsst die Kanaaniter vertreiben und völlig besiegen und ihr müsst all diese Kultorte ausrotten. Und da hat Israel versagt und das wurde ihnen zum Fallstrick. Eben das Land Kanaan war ein Land, die Wüste Judäa, das erinnert an das, was sie in der Wüste schon, Sinai schon getan haben, Kleinviehzucht. Und jetzt kam eben der Ackerbau dazu, das fruchtbare Land, das von Honig fließt. Ja. Und das war kritisch. Und der Prophet Hesekiel sagt, sie haben auf allen möglichen Höhen haben sie diesen Kult betrieben. Anstatt zu vertrauen auf den Gott, der auch Regen gibt. Übrigens, der Baal war bei den Kanaanitern der Blitz- und Regengott. Und darum liest man im Alten Testament so viel von dem Problem des Baalskult. Eben weil sie immer Angst hatten, und wenn der Regen ausbleibt, dann gibt es eine Katastrophe. Also auch die erste Generation nach der Landnahme hat versagt und ist in diesen Baalskult verfallen, mit den Höhenheiligtümern. Gott hatte gesagt, nur an einem Ort, den ich auserwählen werde, dort sollt ihr Opferdienst tun. Das war nur auf dem Berg Zion. Alle anderen Hügel waren von religiösen Opferdienst waren ausgeschlossen, aber sie haben es en masse, massenweise gemacht, dennoch. Und übrigens interessant, wo stand der Altar in Jerusalem? Auf der Tenne Ornans. Ja? Interessant, aber da ging es nicht um Fruchtbarkeitskulte. Vielmehr hat Gott gesagt sogar, beim Altar darf man keine Treppen bauen, sondern es muss eine Rampe sein. Damit, wenn der Priester hinaufgeht, dass man nichts irgendwie von seinem Fleisch sieht. Oder wenn er da mit seinem Rock über Treppen hochgeht. Es soll ja überhaupt nichts irgendwie an die Perversion, sexuellen Perversion der kanaanischen Kulte erinnern. Es soll ein Kult sein, der ganz sauber dem wahren Gott geweiht war. Aber an der gleichen Stelle, und da sollte Israel lernen, auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu vertrauen, dass er eben die Ernte gibt. Und so hat man dann auch später, aufgrund von Jesaja 12, die Zeremonie des Wasserschöpfens begonnen zu praktizieren. Wir können das ganz kurz nachlesen. In Jesaja 12. Das kürzeste Kapitel von Jesaja. Liest jemand Verse 1 bis 3.
Und an jenem Tag das zu sagen, ich preise dich, Herr. Ja, du hast mir gezürnt. Möge dein Zorn sich wenden, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin voll Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Loblied. Er ist mir zum Heil geworden.
Und jetzt noch Vers 3.
Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils.
Und jawohl. Also, dieses Wasserschöpfen aus den Quellen des Heils hat man dann so praktiziert im Tempel. Am Laubhüttenfest, das war ja das letzte Fest der sieben Feste des Herrn, die den Zyklus vom Frühjahr bis zum Herbst markierten. Da hat man an jedem Tag des Festes, während sieben Tagen, ist ein Priester mit einem goldenen Krug unter Jubelgeschrei des Volkes hinuntergegangen zum Siloateich. Er hat dort Wasser genommen, eben Wasser geschöpft, die werden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils, das war ja die Hauptquelle, Siloa. Dann ging man wieder rauf und wurde oben beim Tempelplatz empfangen mit trompetenblasenden Priestern. Der Priester ging dann zum Altar und dort gab es ein kleines Silbergefäß, unten eine Öffnung. Und da hat er das Wasser reingegossen unter dem Jubel des Volkes und es kam unten raus. Und die Rabbiner haben erklärt, oder auch damit in Verbindung haben sie gebetet, dass Gott Wasser gibt, jetzt nach dem Laubhüttenfest. Da soll nämlich der Frühregen einsetzen. Gerade nach dem Laubhüttenfest, da beginnt die Regenzeit. Und so hat man also das Laubhüttenfest benutzt, um gleichzeitig Gott um den kommenden Regen zu bitten, von dem man so abhängig war. Übrigens an diesem Fest hat der Herr Jesus in Johannes 7, 37 aufgestanden, hat geschrien: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke von mir. Und wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes erklärt, das sagte er von dem Heiligen Geist. Nun, er hat genau Bezug genommen auf, das freudige Wasser schöpfen und hat erklärt, was das bedeutet. Die Rabbiner haben auch erklärt, wisst ihr, der Frühregen spricht von der Ausgießung des Heiligen Geistes, die einmal über Israel stattfinden sollte. Und der Herr hat das gleich darauf bezogen. Aber sehen wir da den Zusammenhang mit der Fruchtbarkeit des Landes, mit der Landwirtschaft und dann die geistliche Bedeutung, das gehört hier zusammen. Es ist auch so, dass die großen Feste, die waren alle mit landwirtschaftlichen Dingen in Bezug. Das Passafest war in Verbindung mit der Gerstenernte, das Pfingstfest in Verbindung mit der Weizenernte und das Laubhüttenfest in Verbindung mit der Weinernte und Olivenernte. Die waren also im landwirtschaftlichen Zyklus waren die eingeordnet, aber eben um Israel zu zeigen, ihr dürft auch, wenn es geht um das Alltägliche, die Nahrung, ihr dürft auf den Gott der Bibel vertrauen und er kann es euch geben. Aber wir sehen, wie die erste Generation schon begonnen hatte, Hesekiel 20, mit diesem schrecklichen Baalskult. Und wir müssen noch zum Ende kommen. Gott spricht dann ab Vers 30 wieder diese Ältesten an und verkündigt ihnen, dass aber trotz all dieser Verdorbenheit Israels Gott schlussendlich Israel aus allen Völkern herausführen wird. Vers 34, liest das nochmals jemand.
Ich werde euch aus den Völkern herausführen und euch aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm sammeln. Und ich werde euch in die Wüste der Völker bringen und dort mit euch ins Gericht gehen, von Angesicht zu Angesicht.
Jawohl. Und dann spricht Gott über solche, die er zwar ein Stück weit aus ihrer Zerstreuung herausführt, aber nicht ins Land Israel bringt. Und das muss man so verstehen. Die heutige Rückführung, die geschieht nach Hesekiel 36 aus allen Völkern. Und sie kommen zurück unrein in das Land. Das haben wir gesehen. Und hier wird über eine letzte Phase gesprochen, denn es werden nicht alle Juden zurückkehren bis zur Wiederkunft Christi. Und wir sehen es auch heute. Es sind jetzt in Israel etwas mehr als 4 Millionen Juden. Aber weltweit gibt es 14 Millionen Juden. Das heißt, der größere Teil ist nach wie vor in der Diaspora, in der Zerstreuung geblieben. Gott bringt nur einen Teil zurück ins Land. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil es solche gibt, die das ablehnen, die sagen, ja, schaut mal, wie lange es gegangen ist, bis jetzt so viele da sind. Wenn bis mal alle 14 Millionen zurück sind, da wird es ja noch Jahrhunderte gehen. Aber die Bibel sagt das nichts. Sagt das nicht, sondern wir werden das auch später noch sehen, Hesekiel 39, dass erst wenn der Messias da ist, dann wird er all die Übriggebliebenen noch zurücksammeln. Aber nur die, die sich bis dann bekehrt haben. Und die anderen werden nicht ins Land zurückgeführt werden. Schlagen wir mal auf, Hesekiel 39, da haben wir die allerletzte Phase. Das ist schon nach der Schlacht von Gog und Magog. Ja, liest jemand ab Vers 25. Hesekiel 39, Vers 25. Ja.
Sie aber werden ihre Schmach und all ihre Sünde, damit sie sich an mir verbindlich kann, tragen, wenn sie nun sicher in ihrem Lande wohnen, dass sie niemand schrecke. Und ich sie wieder aus den Völkern gebracht und aus den Landen ihrer Feinde versammelt habe und ich an ihnen geheiligt worden bin vor den Augen vieler Heiden. Also werden sie erfahren, dass ich der Herr ihr Gott bin, der ich sie habe lassen unter die Heiden wegführen und wiederum in ihr Land versammeln und nicht einen von ihnen dort gelassen habe.
Ja, also das ist der letzte Satzteil. Und keinen mehr von ihnen dort übrig lasse. Das kommt aber erst, diese Aussage, nach der Schlacht von Rosch aus dem äußersten Norden. Russland wird in einer letzten Phase noch Israel angreifen, wenn der Messias bereits da ist. Das werden wir dann später sehen. Und dann kommt eine letzte Sammlung. Und diese Sammlung, um die geht es hier in Hesekiel 20. Und da sagt Gott, ich werde euch in die Wüste der Völker bringen, mit euch rechten und die von mir abgefallen sind, die werde ich ausscheiden. Vers 38.
Herr Roschi, bitte, was ist dann jetzt die Wüste der Völker? Wenn sie doch nicht bei den Völkern mehr bleiben, aber auch nicht nach Israel kommen.
Ja, gut, also es heißt dort, dass Gott sie aus den Völkern, da wo sie zerstreut waren, herausführt. Gewissermaßen sind sie auf dem Weg nach Israel, aber sie werden das Land nicht erreichen. Sie machen die Reise, aber sie kommen nicht ins verheißene Land.
Ja.
Aber das ist erst in der allerletzten Phase, wenn der Herr Jesus zurückkommt und die übergebliebenen Juden sammelt. Dann aber nur die bekehrt sind. Und die anderen, die Empörer, die von mir abgefallen sind, die werden ausgeschieden. Vers 38. Ich werde sie herausführen aus dem Land ihrer Fremdlingschaft, aber in das Land Israel soll keiner von ihnen kommen. Das ist natürlich eine zukünftige Phase. Was wir heute erleben, ist die Phase von Hesekiel 36. Er sammelt sie aus allen Ländern, sie kommen unrein ins Land zurück.
Aber die derzeit offizielle Politik Land für Frieden ist ja genau kontraproduktiv. Denn dadurch, dass immer noch weitere Gebiete von Israel zurückgegeben werden sollen, Tüdelchen an die Palästinenser, werden ja noch viel weniger Leute rückkehrbereit sein, als sie derzeit schon sind. Ja. Denn die übergewichtige Zahl, sagten Sie ja eben völlig richtig, bleibt ja in den Ländern, in denen sie derzeit
sind. Ja, ganz genau.
Sind. Und das Risiko einzugehen, in irgendeiner Marktstraße plötzlich durch eine Autobombe in die Luft gejagt zu werden, ist ja nun nicht gerade anheimelnd, zurückzukehren.
Ganz genau, ganz genau. Aber eben, darum müssen wir auch festhalten, es werden auch nicht alle zurückkehren.
Nur, ich meine, nur ein Christen Teil. Machen doch eine falsche Politik eigentlich entgegen der Bibel, indem sie Dritten das Leben dort ermöglichen in Kanaan.
Sie meinen, all diese Bemühungen, dass Juden aus Russland nach Israel geführt werden, man bezahlt ihnen die Reise und so weiter, das meinen Sie?
Nein, ich meine, dadurch, dass eben weite Gebiete nicht von Juden mehr bewohnt werden sollen, sondern sie sollen an Palästina zurückgegeben werden, die Westbank wird nicht
aber wird nicht besiedelt, so. Ja,
dürfen nicht besiedelt werden. Folglicherweise entsteht ja auch nicht Platz, dass neue Leute dazukommen könnten, die derzeit noch in der Diaspora wohnen.
Ja, das ist sicher eine Abschreckung, wobei man daran denken muss, die großen Bevölkerungskonzentrationen, die sind in Haifa, ja. Tel Aviv und Jerusalem. Da lebt der größte Teil. Mhm. Also in diesen Zentren. Man könnte natürlich noch mehr Zentren eröffnen in dem Land, was nichts mit den besetzten Gebieten zu tun hat. Das ginge schon. Aber eben, was Sie sagen, das ist genau so. Das schreckt natürlich viele ab und ist überhaupt nicht anziehend, um zurückzukehren. Aber jetzt sehen wir dann, was Sharon macht, ob er was macht, ja? Ja, ich meine, alle Optionen sind offen. Man hat bei Netanyahu gedacht, das ist ein starker Mann und der internationale Druck hat ihn auch völlig gelähmt. Und jetzt werden wir sehen, was bei Sharon geschieht. Ob der sich auch beugt dem internationalen Druck oder ob er Überzeugungen durchzieht, das werden wir sehen. Aber ich möchte noch schließen mit Vers 40. Denn auf meinem heiligen Berg, auf dem hohen Berg Israels, spricht der Herr, der Ewige, daselbst wird mir das ganze Haus Israel insgesamt dienen, im Land. Da wird also gesehen bereits der Endzustand im tausendjährigen Reich, wenn Jesus Christus zurückgekehrt ist und der neue Tempel gebaut wird nach Hesekiel 40 bis 48. Das werden wir im Detail noch sehen. Und dort wird das Zentrum des Gottesdienstes errichtet werden. Auf dem auf dem Tempelberg. Das ist mein heiliger Berg.
Oschi, darf ich noch zum Schluss fragen, in Zacharia 13, da wird im Land 2/3 ausgerottet und 1/3 geläutert und dann werden sie ihn anrufen, er ist unser Gott, ich werde sagen, ich bin ihr Volk. Wo gehört das dann hin in diesem Zusammenhang, den wir jetzt gesehen haben?
Zacharia 13,8 handelt von der großen Drangsalszeit, von diesen 3,5 Jahren. Der größte Weltkrieg aller Zeiten wird stattfinden. Und von der Bevölkerung Israels im Land werden 2/3 ums Leben kommen in dieser Zeit. Und 1/3 wird in dieser Zeit umkehren. Ja. Darum, das Zurückkehren heute, das kann für gewisse kann das bedeuten, eine Rückkehr zum Leben oder eine Rückkehr zum Tod. Und das wird übersehen von christlichen Organisationen. Darauf habe ich eben, ich meinte, ich, Herr Bahr hat ja angespielt, die einfach die Rückkehr von Juden fördern und finanziell unterstützen. Und sie sammeln Geld dafür. Nun, das ist eine zweischneidige Sache. Denn der christliche Auftrag ist natürlich auch ein sozialer Auftrag. Aber ob das dieser Auftrag ist, das möchte ich noch bezweifeln. Denn der Auftrag ist an Juden, das Evangelium weiterzusagen. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Römer 1, Vers 16. Eben weil gerade die Rückkehr ins Land, wie das Harry angedeutet hat, bedeutet für 2/3 in dieser Katastrophenzeit der Tod. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, das hat sich früher erfüllt, das war vielleicht im Jahr 70 und so. Nein, das stimmt nicht. Diese Stelle hat sich noch nie erfüllt in früheren Zeiten. Das ist zukünftig. Zacharia 13,8 kommt.
Danke.
Ja.
Hezekiel 20, Vers 40 dürfen wir da auch an die Stelle denken, aus Malachi 3.
Welche meinst du? Und plötzlich wird...
Ja, genau. Denn er wird wie das Feuer des Schmelzers sein und wie die Lauge der Wäscher. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird den Kinderlevi reinigen und erläutern wie das Gold und wie das Silber. Sodass sie dann Opfergaben dem Herrn darbringen werden in Gerechtigkeit.
Ja, das ist genau das. Ganz genau das, ja. Jetzt ist der Tempelberg entweiht. Und Tag für Tag hört man dauernd Allahu Akbar von dort herunter. Allah ist größer, heißt es wörtlich. Die meisten sagen, es heißt Allah ist groß. Stimmt gar nicht. Akbar ist der Komparativ. Kabir heißt auf Arabisch groß. Akbar heißt größer. Als? Größer als der Gott der Juden und der Christen. Oder was auch immer. Es ist eigentlich ein Angriff. Und das ist jetzt noch so, aber hier sehen wir die Zukunftsperspektive, dass Gott dann, und zwar Yahweh, ein Muslim würde Gott nie Yahweh nennen. Nennt ihn Allah, nicht Yahweh. Ist ein anderer Gott, aber hier spricht der Herr Yahweh. Da selbst wird mir das ganze Haus Israel insgesamt dienen im Land. Ja, wir sind durch mit der Zeit. Oder gibt es noch eine ganz wichtige Frage? Ja? Nein, in der arabischen Bibel steht für Gott Allah. Natürlich, damals, als man die Übersetzung gemacht hat, war das natürlich eine kritische Sache. Sollte man ein anderes Wort nehmen oder sollte man das gleiche nehmen? Es ist so, das Wort Allah ist eigentlich Al-Ila. Ila ist das normale semitische Wort für Gott. Entspricht dem hebräischen Eloah, das auch in der Bibel vorkommt. Und Al-Ila, Allah heißt eigentlich der Gott, oder? Aber da war die große Frage, sollte man das verwenden? Weil zur Zeit von Mohammed gab es allem Anschein nach keine arabische Bibelübersetzung. Die Christen haben versagt in der Arabermission. Und darum konnte, das ist ein wichtiger Grund, warum der Islam überhaupt entstehen konnte. Mohammed hat offensichtlich nie eine Bibel in der Hand gehabt. Man kann es beweisen, denn alle Zitate und Anspielungen kann man deutlich zeigen, der hat die Bibel nie schriftlich gehabt. Nur vom Hörensagen. Also, es gab keine, aber später wurden Bibeln übersetzt und man hat das Wort Allah gewählt. Und das war eben schon kritisch, weil man dadurch den Unterschied nicht machen konnte. Auf der anderen Seite kann man mit einem Araber, also ich sage mit einem Muslim, sprechen über Gott. Und es ist mal noch offen im Gespräch. Ja, was meint man damit genau? Und das kann sich dann nach und nach eben klären. Also es hat Vor- und Nachteile, dass das gleiche Wort eben verwendet wurde. Aber es wird dann deutlich, eben es ist Allah, jetzt in der Bibel, ist dann eben der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das ist nicht der Gott des Islam. Das geht um den Gott Ismaels. Aber das ist schon, ich meine, es ist in jeder Kultur ein Problem, welches Wort soll man verwenden für Gott? Und weil letztlich muss man doch einem Muslim dann zeigen, dass der Gott des Korans ist nicht derselbe Gott wie der Gott der Bibel. Obwohl da das gleiche Wort ist. Aber darum habe ich in diesem Zusammenhang betont, ein Muslim würde Allah nie Yahweh nennen. Und da merkt man, es ist ein anderer Gott. Ist das soweit?
Sie hatten mal gesagt, dass gerade in Jerusalem, im Tempelbezirk, die drei Religionen, monotheistischen Religionen zurzeit, aufeinander prallen. Und das Interessante, was ich kürzlich las, war, dass als die Türken Jerusalem erobert hatten, haben sie bei einem christlichen Bischof, der dort lebte, nachgefragt, wo sie denn ihrem Gott einen Tempel bauen könnten. Und der hat ihnen eine Müllhalde zugewiesen, und das war der Tempelbezirk der Juden gewesen. Und dort haben sie dann die jetzige Oma-Moschee gebaut. Und dadurch ist diese komplexe Situation entstanden,
die heute
andauert.
Die Byzantiner hatten ja das zu einem Abfallort gemacht, um zu zeigen, Jerusalem ist auf ewig vorbei.
Ja, genau.
Ja. Übrigens, aber noch in Verbindung mit dem Namen Gott, Allah, in der Bibel hat man für Jesus auf Arabisch Yeshua, aber im Koran wird Jesus Isa genannt. Und da kann man den Unterschied machen. Wenn man letztlich zeigt, dass der Isa des Koran, das ist nicht der Jesus der Bibel. Der heißt Yeshua. Darum die Araber sagen Yeshua al-Masih. Jesus der Messias, der Christus. Dort kann man also den Unterschied machen. Und orthodoxe Juden, die nennen Jesus auch nicht wie im hebräischen Neuen Testament Yeshua, sondern sie nennen ihn Yeshu. Da kann man sagen, nein, wir haben nichts zu tun mit Yeshu. Es geht uns um Yeshua, den Messias. Also auch dort kann man einen interessanten Unterschied machen, denn der Yeshu der orthodoxen Juden, der Ausdruck kommt aus dem Talmud, das ist auch eine verdrehte Darstellung. Und so muss man eben auch zeigen, wir kennen einen anderen Jesus, es geht uns nicht um den Yeshu des Talmuds. Ja. Nein, nicht im Koran, aber im Hadith. Das ist die Tradition.
Aber das sagen sie nicht über Mohammed. Also so schreiben die das jedenfalls darin. Das fand ich ganz interessant.
Ja gut, also es gibt diese Vorstellung einer Wiederkunft Christi, aber auch da ganz verdreht. Und es gibt auch bei den Sunniten übrigens anders als bei den Schiiten, gibt auch diese Vorstellung, er kommt zurück und dann wird er 40 Jahre zuerst alle Menschen aufrufen, zum Islam zu übertreten. Und dann kommt das Endgericht. Es ist ein ganz anderer Jesus. Es ist ein islamischer Jesus, der die Menschen in den Islam hineinziehen will. Und im Koran sagt dieser Isa auch, ich bin nicht Gottes Sohn und ich bin nicht Gott. Und da muss man eben zeigen, dass mit Isa, es geht uns nicht um Isa, es geht uns um Yeshua, Jesus. Ja, wir müssen zum Schluss kommen. Wir wollen noch beten.